Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Errol Sander, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Es ist 15 Jahre her, Errol, dass du das erste Mal bei mir in der Sendung warst.
Ja, das ist jetzt mal ein gutes Remake irgendwann nach 15 Jahren.
15 verdammte Jahre. Ja. Ja. Damals warst du ein junger Mann mit Mitte 30.
Ja.
Jetzt bist du 50?
Ja.
Ein tolles Alter für einen Mann.
Super.
Finde ich. Wie hast du dich verändert seitdem, in diesen 15 Jahren?
Naja, man kriegt schon ein bisschen mit vom Leben mehr Erfahrungen, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Und man wird reifer, glaube ich. Aber ich vermisse immer noch diese jugendliche Unschuld, weil man einfach nicht so viel weiß von der Welt und immer nur ans Gute glaubt.
Also du hättest gerne diese Unbekümmertheit von damals wieder.
Genau so ist es.
Jetzt muss ich noch mal kurz dich auf dein Hemd ansprechen. Hast du das auch wieder selbst gebügelt?
Das habe ich selbst gebügelt. Ganz ehrlich. Ja, ich musste mir irgendwie meine Waschmaschine neu kaufen und meine Bügeleisen neu kaufen und dann habe ich das selbst gemacht.
Ich weiß das, weil du bist da richtig pingelig dabei, oder?
Ja, ich passe da drauf auf. Ist ja auch ein bisschen so Meditation zu bügeln.
Also, nochmal auf die 50 zurückzukommen, die jetzt ja bei dir auch vorne dran steht. War es schlimm?
Na, also die einzige Möglichkeit, nicht älter zu werden, ist früh zu sterben und da bevorzuge ich es einfach, älter zu werden.
Da ist was dran. Aber ich meine, ganz ernsthaft, die Zeit davor, vor deinem 50. das war jetzt nicht unbedingt die schönste Zeit in deinem Leben.
Also mit der Scheidung. Ich schaue einfach in die Zukunft, denke an meine Kinder, an meine neuen Projekte und versuche, die Hoffnung nicht zu verlieren im Leben.
Ich weiß, wie wichtig dir deine Söhne sind. Was wünschst du dir da sehnlichst für die Zukunft? Wie soll das Verhältnis aussehen?
Ich hatte selbst keinen Papa gehabt. Also ich hatte schon einen, aber ich habe ihn sehr selten gesehen. Und ich möchte mehr für sie da sein, wenn sie mich brauchen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen werde ich immer für sie da sein und versuchen, sie da zu unterstützen, wo sie Hilfe brauchen. Und vielleicht auch Erfahrungen mitzuteilen über das Leben, die man bis 50 hat.
Letzte Frage wirklich zu dem Themenkomplex, zu deinen Söhnen. Wie ist denn das Verhältnis gerade?
Ich will darüber einfach nicht reden, weil das bringt nichts. Ja. Es ist alles gut. Ich bin der Papa und die wissen das. Und die wissen, dass ich sie liebe. Und das ist das Wichtigste von allen. Und ich habe nichts Böses gemacht.
Errol, dann lassen wir es dabei. Also ich weiß ja, dass du jemand bist, der sich sehr, sehr gerne auch über seine Arbeit eben definiert als Schauspieler.
Ja.
Und du bist zurzeit auch wieder dabei, glaube ich, dass du Theater planst. Du willst unbedingt mal wieder was Lustiges spielen.
Naja, die letzten 2 Jahre waren wir auf Tour. Da habe ich den Inspektor Craddock gespielt von Agatha Christie. Und ein Mord wird angekündigt. War erfolgreich, sehr erfolgreich. Ich habe sogar im Theater meinen 50. gefeiert, im Chor. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Das war so eine Frauenlandgruppe in Norden war, die dann im Chor für mich gesungen hat. Und das war sehr angenehm. Naja, wir wollen das auf jeden Fall fortsetzen, weil es angekommen ist bei den Zuschauern. Es war lustig. Man will ja immer ein Stück machen, wo die Menschen nach Hause gehen und am Ende sagen, wow, das war echt, das war ein bisschen positive Energie, geht man nach Hause. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, der Herr Kommissar, wie er stets bekannt ist, kann auch sehr, sehr komisch sein.
Also das hat man auch erlernt. Also man darf nicht vergessen, ich bin so ins kalte Wasser geschmissen worden vor 20 Jahren. Und es gibt ja sehr gute deutsche Schauspieler, die auch die besten Ausbildungen haben. Ich hatte irgendwie, war der Markt für mich da. Man hatte irgendwie einen gesucht, der eben einen Migrationshintergrund hat und doch viel repräsentieren kann. Und es hat dann damals geklappt, der Platz war frei. Und das habe ich genutzt.
Jetzt muss ich trotzdem auch nochmal nachfragen, wie machst du es, dass du verdammt nochmal so jung aussiehst? Jetzt fang mir nicht mit deiner Kosmetiklinie an.
Ich sag's dir wirklich. Also das ist
Schneckenextrakt und was weiß ich was.
Das ist die Helix Asperger-Schnecke. Das ist eine Essenz davon.
Würde das auch bei mir noch was bringen?
Ja, wir brauchen alle ein bisschen hier, wenn man in der Stadt wohnt oder vor allem in der Öffentlichkeit arbeitet, brauchen wir alle ein bisschen auf die Haut aufzupassen, auf sich selbst aufzupassen.
Klar.
Wir melken ja die Schnecke, nicht vergessen. Die läuft über so eine Matte und hat so Löcher und dann wird die Essenz rausgeholt. Dürfen die auch nicht gestresst sein, die Schnecken, sonst produzieren sie das
auch
nicht.
Und das macht der Schnecke auch nichts. Also
das macht überhaupt nichts. Die läuft
lebt
wirklich,
weiter und
die lebt hervorragend.
Kriecht vor sich hin.
Wie gesagt, sie darf nicht gestresst sein, dann gibt es diese Essenz nicht.
Und das kann man sich auch leisten oder ist das nur was
das kann man
für
sich
Menschen,
auch leisten.
Die viel Geld haben? Ja.
Nein, das kann man sich auch leisten. Es gibt sogar, wenn man das mal recherchiert, dann gibt es so in Südamerika ein Gebiet, in dem es sehr viele von diesen Schnecken gibt. Und die Farmarbeiter sehen alle so 15, 20 Jahre jünger aus. Also das sagt man. Also man kann das wirklich recherchieren, das ist bewiesen.
Also, die Schneckenessenz, schöne Geschichte. Theater möchtest du wieder spielen. Was ist mit Mordkommission Istanbul?
Wir drehen
weiter.
Wir drehen weiter. Wir wollten jetzt eigentlich im Oktober, November drehen, dann war es Oktober, November, Dezember. Aber jetzt ganz sicher drehen wir ab Mitte Januar bis, glaube ich, Ende Februar.
Könnt ihr denn wieder in Istanbul drehen?
Da müsste man die Produktion fragen. Ich glaube, wir werden wieder einen, der Özerkan wird wieder einen Auftrag haben in der Türkei. Und das geht auch wieder ins Ausland.
Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Erol, ich habe für dich, wie das üblich ist in dieser kleinen Show hier auf der blauen Couch, einen Lebenslauf geschrieben.
Oh, wow.
Mache ich für jeden Gast. Den gebe ich dir jetzt. Du liest den bitte vor und sagst mir dann danach, ob du das so unterschreiben könntest.
Brille.
Steht dir übrigens.
Danke.
Mach dich so intellektuell.
Ich habe vor 2 Tagen meine Brille, oder ein Freund von mir wollte zum Lesen nehmen und dann war sie weg. Meine Lieblingsbrille. Also jetzt zu dem Text. Ich heiße Erol Sander und bin ein Tokubayovare. Stimmt. Meine Wurzeln liegen in Istanbul, aber München ist meine Heimat. Perfekt. Als geborener Moslem war ich Ministrant und als Weltbürger freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Frauenkirche wiedersehe. 100% stimmt. Ministrant auch, war 2 Jahre Ministrant in der katholischen Kirche, durfte auch deshalb katholisch heiraten. Ich hatte das große Glück, mit der Schauspielerei meinen Traumberuf zu finden. Traurig macht mich, dass ich meinen größten Kampf in der Öffentlichkeit austragen musste. Ja, seitdem vertraue ich nur noch mir selbst. Naja, also wenn man niemandem mehr vertraut und die Hoffnung verliert, ist es auch nicht gut im Leben. Für die Zukunft wünsche ich mir Zufriedenheit, Zeit mit meinen Söhnen, vor allem erstmal Zeit mit meinen Söhnen und vielen lustigen Rollen. Denn ja, die kann ich auch spielen.
Einwände dagegen und da schreibst du es.
Ja, ich finde es immer so, hat mich da reingelegt mit dem traurig und so weiter. Es passieren immer Sachen, die man nicht erwartet im Leben. Und man darf die Hoffnung nicht verlieren und immer in die Zukunft schauen.
Dann schauen wir mal, Erol, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Und fangen ganz vorne an. Geboren am 9.11.68 in Istanbul.
Ja.
Erol Sander ist aber nur ein Künstlername, ne?
Erol Sander ist ein Künstlername, ging nicht anders, weil mein echter Name wirklich so kompliziert ist. Das hieß dann irgendwann Urkan Salat oder sowas.
Und
dann,
wie heißt es richtig?
Urjun Selahattin Salihoğlu.
Es klingt doch eigentlich total schön.
Es
ist natürlich schwer auszusprechen. Dein Papa, du hast den nicht oft gesehen. Ich glaube nur 3 Mal, bis du 13 warst, dann ist er gestorben. Bist du danach auf einer Suche gewesen nach einer Vaterfigur in deinem Leben?
Naja, also ich würde sagen, ich habe ihn, ich glaube, bemerkt, dass er überhaupt da ist. Mit 2 oder 3 ganz kurz so ein Blitzmoment, wo wir beim Basketballspiel waren. Er war ja Nationalbasketballspieler. Und da kann ich mich noch erinnern, wie wir in diesem großen Stadion waren, weil es so bombastisch war. Und dann habe ich ihn einmal gesehen, da war ich 7 und das war's dann. Und auch nur 1 Stunde oder sowas. Und ich habe mir natürlich gewünscht, eine Familie am großen Tisch zusammen, Kids, alle happy, glücklich, alle kommen zusammen, man kocht füreinander, man zwingt mich an den Esstisch, weil ich ja nicht so gerne immer am Tisch esse oder so, weil ich immer unterwegs bin, ja, und was zu tun habe. Aber das war schon mein Wunsch, so Familie am Tisch, alle sind glücklich und alle happy.
Und manchmal kommt es anders, als man plant. Aber deswegen ist die Familie ja heute so wichtig.
Ja.
Deine Kindheit.
Mit 5 in Riem gelandet.
Ja, Mama alleinerziehend, die hat tagsüber als Schneiderin gearbeitet und abends im Hofbräuhaus ausgeschenkt.
Genau so ist es.
Wahnsinn.
Eine Heldin. Klischee, mit 4 Einkaufstüten 2 Kilometer nach Hause gegangen zu Fuß. Und die Kids, die hungrigen Kids warten zu Hause. Mama, was?
Wie viele Kids wart ihr zu Hause?
Zu zweit. Schwester und ich. Sie hat sich aufgeopfert, sie hat dafür gesorgt, dass wir eine gute Ausbildung bekommen. Ich fühle mich zu Hause auch deshalb in Deutschland und dass meine Heimat ist, weil ich habe auch diese ganze Förderung bekommen. Ich meine, meine Ausbildung, mein alles. Und jetzt habe ich auch noch als Schauspieler die Chance gegeben. Dafür bin ich Deutschland mega dankbar und ich fühle mich auch deutsch. Ja, weil mein Ursprung ist türkisch, aber ich bin halt, wenn meine Großeltern bayerisch wären. Ja, Vollblut-Europäer. Nostalgisch würde ich sagen, wenn meine Großeltern bayerisch waren, wäre ich ein Turko-Bayer, ein echter Bayer-Ware. Ja.
Kannst du so richtig bayerisch?
Das sage ich zwar, aber wenn dann einige Freunde von mir mit mir reden, dann sagen die, Erol, da machst du einige Fehler.
Das hat aber, glaube ich, nichts mit deinem türkischen Hintergrund zu tun, sondern einfach damit, dass du als Schauspieler wahrscheinlich viel Hochdeutsch auch gespielt hast.
Naja, ich bin auch in Bayern aufgewachsen, in Chiemgau aufgewachsen.
Auf dem Internat gewesen?
Im Internat gewesen. Mein bester Freund war der Helmut Schumacher und das war ein Schubladler.
Kannst du das?
Also, vielleicht nicht ganz, aber so imitieren kann ich es auf jeden Fall.
Also, im Chiemgau auf dem Internat, da warst du auch Ministrant?
Ja.
Obwohl die wussten, dass du Moslem bist, das war kein Ding damals?
Nee, es war kein Ding. Wir waren alle gleich, die Kinder. Es war kein Unterschied. Und dann hat man mich gefragt, ob ich, da war ich 9 Jahre alt, ob ich ministrieren möchte. Und ich natürlich, habe ich zugesagt. Und dann ging es halt los. Und deswegen durfte ich ja dann auch am Ende katholisch in der Kirche heiraten in München.
Ja, siehst du, wusstest du, wofür das damals gut war.
Ja.
Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, ich habe dann in dieser Zeit im Internat abends eine Zeit lang zu 2 Göttern gebetet.
Das stimmt.
Wie hast du das gemeint?
Naja, und dann auch noch abwechseln, damit sich keiner benachteiligt fühlt.
Ach so,
jeden Abend.
Aber du schlechtes Gewissen hast.
Genau, weil ich war halt natürlich schon, auf einer Seite gehe ich in eine katholische Kirche, bete zum lieben Gott. Und auf der anderen Seite bin ich geboren als Moslem. Heute bin ich Deist, also ich glaube an einen Gott, der über allen Religionen steht.
Nachvollziehbar.
Ja, aber es gibt
weil
so
mit
viele
dem Bodenpersonal kann man ja egal wo durchaus Probleme haben. Hast du damals schon auf dem Internat davon geträumt, dass du mal Schauspieler werden würdest?
Nee, ich wollte, nachdem ja im Chiemgau damals die Kampfjets immer wieder vorbeigeflogen sind, Militärpilot werden.
So Top Gun-mäßig?
Ja, mit 10, 11, 12, 13 Jahren habe ich nur Flugzeuge gemalt, ja, mit den Tornados damals. Ich wollte auf jeden Fall Pilot werden.
Eine Zeit lang auch Arzt, habe ich gelesen?
Arzt war immer so ein Druck von der Mama. Das habe ich jetzt dann irgendwie gut gemacht durch die Felix-Buddha-Stiftung, weil ich engagiere mich seit fast 16, 17 Jahren für die Darmkrebsvorsorge.
Wichtige Geschichte.
Jedes Jahr erkranken 60.000 Menschen an Darmkrebs, 30.000 Menschen sterben daran und eigentlich ist es überhaupt kein medizinisches Problem, sondern ein rein kommunikatives Problem. Das bedeutet, wenn wir die Leute aufklären, eben zur Vorsorge zu gehen, auch in jungen Jahren, dann kann man die Polypen frühzeitig entdecken und dann gibt's keinen Darmkrebs. Und 30.000 Familien sind glücklich darüber, dass niemand gestorben ist. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir hier ein bisschen Werbung machen.
Absolut.
Leute, geht zur Darmkrebsvorsorge. Es ist eine der Krebsarten, an dem die meisten Menschen in Deutschland sterben. Und deswegen bitten wir euch, einfach eine Kontrolle zu machen. Ich glaube, die Krankenkassen spielen inzwischen schon mit.
Ab wann sollte man das machen? Ab welchem Alter?
Felix Bruder ist ja damals mit 33 gestorben. Also ich würde schon, also wenn jemand in der Familie schon mal Darmkrebs hatte, dann würde ich schon in den 20ern schon mal gehen und ab 40 regelmäßig alle 3, 4, 5 Jahre.
Und als du deiner Mama mitgeteilt hast, dass du dich dafür jetzt engagierst, hat sie akzeptiert, dass du kein Arzt geworden bist.
Genau so ist es.
Ja? Also manchmal fügt sich da doch einiges im Leben.
Ja.
Wie stolz ist die auf dich?
Ja, meine Mutter drückt das anders aus. Die ist einfach glücklich, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht und der Familie auch und das war's.
Aber sie sagt nicht, du bist so ein großartiger Schauspieler, ich habe dich wieder
das
gesehen.
Das sieht die nicht so. Die hat so Ehrfurcht vor Pistolen und ist sehr vorsichtig in der Sache. Wenn ich dann einen Gangster im Fernsehen jage, dann...
Sag bloß, sie schaut es nicht.
Doch, die schaut es, aber dann, wenn die Pistole irgendwo in der Hand ist, dann ist sie wieder so, die ist dann ein bisschen ängstlicher. Süß.
Die Mama ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
Und meine Schwester. Und dann gibt es natürlich Freunde, die ich an einer Hand abzählen kann.
Die du schon ganz lange hast?
Die ich schon sehr lange habe. Da gibt es Norman, die Claudia, das sind alles sehr
gute. Aus der Schulzeit noch?
Schulzeit, ja, klar.
Ist es für dich, der so in der Öffentlichkeit steht, als Schauspieler überhaupt möglich, ganz normale Freundschaften zu schließen mit Menschen, die du irgendwie im Café, in der Kneipe kennenlernst?
Also wenn sie noch keinen Film von mir gesehen haben, ja.
Weil es ist so, dein Gesicht kennt, glaube ich, wirklich fast jeder Erwachsene.
Ja, es ist halt so, um Gottes Willen, ich bin wirklich extrem dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben darf und ich bin auch jederzeit, also für alle, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, jederzeit bereit für ein Autogramm, für ein Foto, weil ohne den Fans, ja, hätte ich auch diese ganzen Filme nicht drehen dürfen, ja, und deswegen bin ich da dankbar. Aber es ist halt schon so, dass die Menschen eine Meinung von dir haben oder sie dich kennen und du kennst sie nicht, ja, und das weißt du halt nicht, wen du da triffst.
Aber was machst du, wenn du mal zufälligerweise jemanden kennenlernst, völlig egal, ob jetzt Mann oder Frau, der dich interessiert? Hast du immer diese Schere im Kopf, oh, wenn der von mir schon was gesehen hat, wenn der mich kennt, kann da nichts draus werden, keine private, wie auch immer geartete Beziehung? Ich meine, das stelle ich mir echt schwer vor. Du kannst niemand neuen mehr dazu gewinnen als Freund?
Ich denke an die Zeit, als ich noch kein Schauspieler war und dann einen Schauspieler gesehen habe. Das war für mich ein Übermensch. Also für mich war ein Schauspieler damals so, wow, der ist im Fernsehen. Und
aber
so.
Es sind keine Übermenschen.
Wir sind ganz normale Menschen.
Normale Leute im
Wir sind ganz normale Handwerker, Arbeiter, die ihren Job machen.
Die
vielleicht einen Traum
nur in der Öffentlichkeit machen.
Genau,
ja.
Und auch einen Job machen, der wirklich schwierig ist, weil der überhaupt keine Garantien gibt für die Zukunft. Aber ich habe das halt so gesehen. Und jetzt versetze ich mich in die Lage von jemand anders. Und dann versuche ich halt auf die Menschen zuzugehen, als ob wir normal sind, wie jeder andere auch.
Aber
also,
es gibt doch auch Menschen, die dich ganz normal
das tun sie auch, aber es
zugehen.
Gibt halt immer so einen Affekt, ja. Aber den versuche ich halt eben wegzumachen, indem ich einfach auf die Leute auch zugehe dann.
Aber jetzt nochmal nachgefragt, es gibt niemanden, der jetzt irgendwie in den letzten 15 Jahren zu deinem Freundeskreis dazugekommen ist?
Doch, es gibt ein paar Leute, die sind schon, also ich habe wirklich, also ich muss sagen auch, nach der schwierigen Zeit, die ich die letzten 2 Jahre hatte, da siehst du, wer dein Freund ist. Aber ich muss sagen, ich kannte alle meine Feinde. Also das hat sich
aber
nur
das
bestätigt.
Sicherlich das neue dazu gekommen.
Ich habe neue Freunde bekommen, wo ich nie gedacht habe, dass sie so hinter mir stehen.
Wie viele wahre Freunde hast du, die du nachts um 3 oder 4 anrufen kannst?
5.
Ist viel.
5 ist viel, eine Handvoll.
Das ist viel.
Das reicht, da kommt auch keiner mehr dazu.
Na, ist toll. Ich meine, das ist ja unter Männern sowas, worüber man nicht so oft redet. Wirkliche Freundschaft. Was
bedeutet das? Und ich muss sagen, die alten Schulfreunde.
Denen du auch nichts vormachen oder beweisen musst.
Dem muss ich nichts, die kennen mich, die wissen, wie ich bin, die wissen, was für ein Mensch, was für ein Charakter ich habe. Und die sind alle hinter mir gestanden und das fand ich gut. Wie gesagt, die alten Schulfreunde, mit denen man in der Klasse war, die einen kennen, die kleinen Tricks von einem kennen, die wissen, wie ich bin, weil ich sitze jeden Tag mit denen in der Klasse, über Jahre hinweg.
Und du glaubst, man verändert sich dann auch nicht mehr grundsätzlich im Lauf seines Lebens?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also einer, der ein guter Typ ist, der kann nicht zum Arsch werden?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen.
Und umgekehrt, wenn einer ein Arsch war, kann der ein guter Typ werden?
Das kann ich auch nicht beurteilen. Ich kann nur mich selbst beurteilen. Und die meisten Menschen, die ich treffe von der Schule, sagen immer, mein Spitznamen, UFO, du hast dich 0,0 verändert.
UFO,
unbekanntes Flugobjekt.
Wieso?
Vom Skifahren.
Weil du war so früher, kamikaze-mäßig unterwegs
warst. Ja, wir waren im Nebel, volle Kanne Schuss runter. Und deswegen haben wir uns UFO.
Machst du heute auch nicht mehr, oder?
Das ist leider vorbei. Ich war ja in Bad Segeberg. Das war mit dem Reiten war so Learning by Doing.
Und da bist du runtergefallen, hast?
Einige Male. Ich hatte so ein spätgelegtes Pferd die ersten 2 Jahre und da war ich. Jetzt inzwischen bin ich mit dem Reiten wesentlich erfahrener und besser. Aber man lernt ja das Reiten nicht ohne Grund, indem man im Kreis läuft über Wochen hinweg, bis man so langsam das Gefühl fürs Pferd bekommt. Ich habe das halt einfach...
Du hattest einen Crashkurs.
Ich hatte ein Pferd, der hieß Monchi, der hat seinen Hals dick gemacht und ist im Stand galoppiert und alle sagen, boah, Errol, bist du ein guter Reiter? Sag ich, du, das bin ich gar nicht. Das macht er von selbst. Der hat schon geschwitzt und dann kam dieser Ton und dieser Schuss und ich musste mit ihm rausreiten und bumm, ging die Post ab. Über 6 Jahre habe ich, glaube ich, bei Winnetou gespielt. Und in der Zeit haben meine Knie extrem darunter gelitten.
Aber jetzt kannst du richtig reiten, oder? Also wenn du noch würdest.
Ja, nur wenn ich engagiert werde.
Lass uns drüber sprechen, wie das überhaupt kam. Weil du hast gesagt, auf dem Internat hast du noch gar nicht davon geträumt, Schauspieler zu werden. Wann kam diese Initialzündung? Gab es einen Schlüsselmoment?
Doch, es war im Internat, da war ich 14. Da war eine Theatergruppe, der Serge war für mich mein Idol, der war so 4 Klassen über mir. Und die haben ein so tolles Theaterstück gemacht, ich dachte, boah, das möchte ich auch mal machen, das ist echt lustig.
Und so ging's los?
So ging's los, dann habe ich mein Abi gemacht und dann kamen sie und haben mich gescoutet zu modeln, habe ich angefangen zu modeln.
Warst du lange in Paris?
Ich war in Paris, ich war in Mailand, ich war in Miami, ich war in Wien, Zürich.
Was war damals so mit 20 die höchste Gage, die du einstecken konntest?
Das muss man jetzt nicht sagen.
Wieso? Das ist 30 Jahre her.
Nee, das muss man jetzt nicht sagen. Das ist unreal. Das kann man nicht vergleichen. Weil du arbeitest dann 6 Monate nicht oder 4 Monate nicht.
Ist mir schon klar.
Und arbeitest du 3 Tage und machst halt dann, wenn du Glück hast, irgendwo zwischen 1.800 bis 2.200 Mark am Tag.
Naja.
Ja, damals.
Viel Geld.
Viel Geld, aber wie gesagt, du musst die Reisen bezahlen, du musst die Hotels bezahlen, du musst jeden Tag auf Castings gehen und du arbeitest nicht jeden Tag. Es gibt aber ein paar Models, also wirklich so Katalogmodels, die wirklich 10 Monate am Stück gearbeitet haben mit 20 Jahren oder mit 19. Das war nicht mal bei mir der Fall.
Aber wieso hast du aufgehört damit, weil die Schauspielerei kam?
Ich war in Paris. Und dann habe ich dort eine Daily Soap gemacht, Jamais deux sans trois.
Auf Französisch?
Ja, ich habe einen Argentinier gespielt, der Französisch mit spanischem Dialekt spricht. Und
weißt du noch, wie das klang?
Moi, je suis devine, toi, belle. Ein extremer so Barkeeper mit einer Goldkette um den Hals.
Und, so richtig schön schleimig.
Ja, und so ein Marcel-Shirt und dann halt so ein Anmachertyp, die haben sich alle krank gelacht. Und das war meine erste Rolle.
Und das war eine Soap-Opera, so, ja.
Soap-Opera und dann war ich in Hamburg, habe ein paar Fotografen gesehen. Go and see nennt man sowas als Model, um mich zu bewerben und hat mit meiner Schwester angerufen, du UFO, in der Abendzeitung steht, die suchen einen türkischstämmigen Schauspieler. Sag ich, Schatz, da gibt es so viele Leute, die eine Ausbildung haben. Schick doch wenigstens deine Fotos hin. Dann habe ich meine Fotos hingeschickt.
Das war für Sinan Toprak damals, oder?
Das war für Sinan Toprak. Und die haben mich abrupt zurückgerufen, bin ich nach Berlin zum Casting. Dann ging es so, das Casting. Das war echt lustig. Kannst du bitte mal, wir haben mir Texte ja geschickt und ich sollte spielen und ich hatte wirklich keine Ahnung von Schauspielerei. Also habe ich versucht zu spielen, das ging halt nicht so gut. Und dann sagte er, kannst du mal die Texte nur vorlesen? Und dann habe ich angefangen, wieder zu spielen. Und dann sagte er, nee, lies die Texte einfach nur mal vor. habe ich wieder angefangen zu spielen und sagte, entweder du liest es jetzt vor und dann sage ich, oder ich muss gehen. Und er, genau, dann habe ich es vorgelesen und dann haben sie mich nach München eingeladen, damals noch im Holiday Inn damals, wo es noch gestanden hat. Und dann habe ich dort bei dem Casting dann 2 Wochen Vorbereitung den Job bekommen.
Das heißt, du konntest, während du schon Sinan Toprak gedreht hast, im Endeffekt die Schauspielerei lernen. Also learning by doing.
Learning by doing.
Am also Set.
Ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen.
Wenn man das heute sich anguckt, diese alten Folgen von 99, 2000.
Das sind Vollblutanfänger.
Der trotzdem von Anfang an erfolgreich war.
Der ging ja 26% overall und 26% in Zielgruppe. Das ging ab. Die haben sich bei RTL extrem gefreut. Und ich war da mit super ausgebildeten Schauspielern von Berlin, von Hamburg, von Pott, von überall zusammen. Und ja, hab halt gelernt. Da siehst du plötzlich, wie so
macht. Was für ein Luxus eigentlich, oder?
Ja, wieso atmet der jetzt vor dem Take so mit dem Bauch ein, dann wieder aus? Hab ich gar nicht verstanden, das mache ich jetzt auch mal. Ah, stimmt, dann kann man viel länger reden. So ging das, da habe ich das Learning by Doing.
Und die Kollegen, die haben das akzeptiert, dass da einer im Endeffekt die Hauptrolle spielt, der es noch gar nicht richtig kann?
Ist, glaube ich, auch natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt überall im Beruf Konkurrenzkampf und dann ist es halt so, wieso gehe ich 4 Jahre lang in die Schule und mache 300 Kurzfilme, bevor ich eine Nebenrolle bekomme und der kommt hierher, springt in meinen Beruf rein, hat keine Ahnung von dem, was wir machen, ist kein Künstler, aber damit musste ich leben.
Hat dich das frustriert am Anfang oder hast du gesagt, nö, für mich läuft's doch gut?
Ja, es hat mich nur stärker gemacht. Weil okay. Ich bin immer so, auch wenn man mein Bein stellt, dann versuche ich aufzustehen und weiterzumachen, nach vorne zu schauen. Ja.
Wann würdest du sagen, hast du dich selbst das erste Mal wirklich als guten Schauspieler gesehen?
Das kann man nicht sagen. Ein guter Schauspieler.
Oder wann warst du das erstmal richtig zufrieden mit dir?
Ich glaube, wenn man von sich selbst sagt, man ist ein guter Schauspieler, ist es der Moment, wo man versagen wird. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich denke, jeder hat ein Talent dazu. Und ich glaube,
zur Schauspielerei?
Ja, weil man braucht einen guten Regisseur. Man kann mit Subtexten so gut arbeiten, aber dazu braucht man die Zeit. Das ist beim deutschen Fernsehen nicht möglich. Ja, also da muss man eigentlich sitzen und da sind aber immer wieder junge Leute dabei, die frisch anfangen, die versucht man dann zu fördern. Aber es ist schwierig, weil in Kinofilmen, man sieht in vielen Kinofilmen Leute, die ihren ersten Film gemacht haben und dann plötzlich für einen Riesenpreis nominiert werden. Warum? Weil die Authentizität da ist, weil der Regisseur die Möglichkeit genutzt hat, ihm diese Subtexte zu geben, ins Ohr zu flüstern, ihn dazu zu bringen, eben diesen Moment wieder zu holen.
Du hast es ja selber erlebt, das ganz große Kino, also hast du ja in Hollywood gedreht. Mhm. Wie würdest du den Unterschied beschreiben, was da passiert und was hier passiert? Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Also man darf nicht vergessen, die 2 Kinofilme, die ich gedreht habe, waren mit einer der besten Regisseure dieser Welt oder der einzige, der 3 Oscars hat und ich habe so viel gelernt.
Sag mit wem? Oliver Stone?
Oliver Stone, ja. Oliver Stone und da habe ich sehr viel gelernt. Aber es war jetzt nicht für mich, für den deutschen Markt oder sowas entscheidend. Ganz im Gegenteil, eher nicht fördernd, weil man darf nicht vergessen, oh, jetzt ist der von der Stone-Familie, ja, wird der jetzt eine Produktion hier aufbauen und dann auch selbst produzieren? Ich meine, das ist ein Konkurrenzdenken.
Sofort kommt natürlich auch der Neid.
Ja,
denkt er jetzt, er ist was Besseres, ja, weil er mit Oliver Stone gedreht
aber ich habe, so bin ich so und so nicht. Ich bin auch ein sehr fordernder Mensch, wenn wir drehen. Aber ich liebe Menschen, wenn die ehrlich sind, offen sind. Und in dem Moment kriegen sie mein Herz und in dem Moment tue ich alles für sie.
Was ist es, was dich bis heute an der Schauspielerei fasziniert? Was dich immer noch herausfordert, wo du sagst, da möchte ich mich noch weiter ausprobieren, da möchte ich immer noch besser werden?
Ja, man wird halt in den Jahren immer anspruchsvoller in Bezug auf Regisseure, in Bezug auf Bücher. Obwohl der deutsche Markt sich auch im Fernsehen und im Kino extrem gut entwickelt.
Es tut sich eine Menge, oder?
Ja, Hammer. Also wir haben hier Serien, die sind absolut Amerika konkurrenzfähig.
Bad Banks zum Beispiel jetzt
ja,
für einen Emmy nominiert.
Babylon war auch da. Es gibt einige Sachen, die wir hier gedreht haben, die top sind. Und das ist doch zukunftsweisend.
Wie ist es jetzt bei einem Mann mit 50 im besten Alter? Bei Schauspielerinnen habe ich jetzt das ein oder andere Mal gehört, da wird es dann schon oft schwierig. Es gibt nur noch ganz wenige, die wirklich gut im Geschäft sind. Wie ist es für dich mit 50?
Es kommt auf die Nachfrage. Vor allem in meiner Position geht es um Quoten. Ja, also wenn die Zuschauer da sind und wenn sie nicht da sind. Und die Sender wissen halt, wenn sie mit mir drehen, dann haben wir eine Mindestquote. Und
du bist doch ein Quotengarant.
Das sagt man über mich, ja.
Naja, ich meine, es ist ja auch zu belegen.
Ja, also ja, Mordkommission
Istanbul ist super erfolgreich.
Ja, und es sind ja auch die anderen Filme, die immer wieder wiederholt werden und trotz siebter oder achter oder neunter Wiederholung trotzdem noch einen Zuschauerandrang haben. Und das ist gut. Ich bin glücklich darüber, wie gesagt. Und in dem Alter ist es auch wichtig, dass man das hat.
Hast du so einen Wunschfilm, so ein Wunschprojekt, wo du sagst, das wäre es, wenn das jetzt auf mich zukommen würde? Ich meine, wir sind ein Wunschkonzert hier, weißt du, bei Bayern 1.
Na, viel wichtiger ist, dass es einen Autor und einen Regisseur gibt, der sagt, der was schreibt.
Und der dir das auf den Leib schreibt?
Nein, nicht auf meinen Leib, sondern der was schreibt, der mich sieht und sagt, das ist die Rolle. Das ist sie. Das ist der Typ, das ist den ich brauche. Und das ist natürlich ein Glücksfall.
Übrigens jetzt in dieser Sekunde kommt Katina, die dich ja schon seit der Schulzeit kennt, wieder in die Regie. Katina, wir wollen es nur noch mal festhalten. Was hast du über ihn gesagt? Was ist er für ein Typ gewesen, damals zumindest und wahrscheinlich bis heute?
Der Traum aller Frauen.
Der Traum aller Frauen.
Klassenkasper. Der beste Kumpel, den man sich vorstellen konnte.
Der beste Kumpel, den man sich vorstellen konnte. Jetzt ist gut. Jetzt ist wirklich...
Puzzle.
Was hast du ihr bezahlt?
Katina habe ich vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen und davor vor 10 Jahren. Also ich habe sie nicht getroffen. Ich habe sie jetzt, ich war total überrascht. Sie kam runter und hat mir geholfen, hier hochzukommen. Und ich so, Katina!
Und ich kann dir sagen, sie ist streng. Ja. Also mit mir.
Und Katina, wie ist mein Spitzname, Katina?
Wir haben gerade darüber gesprochen, du warst draußen.
UFO,
ja, sie weiß es noch.
Genau so.
Weißt du auch warum?
Das weiß ich nicht.
Katina?
Nee, das kommt vom Vornamen, glaube ich.
Nein,
das ist vom Skifahren, da war
sie
noch nicht dabei.
Weil er so ein gnadenlos kamikaze-mäßiger Skifahrer war.
Bei Nebel.
Errol, großer Spaß, dass du da bist. Ja. Siehste, hat gar nicht wehgetan.
Nee, überhaupt nicht.
Oder fast nicht. Jetzt, 3 Wünsche hast du frei, ich bin eine gute Fee, sieht man mir ja an. Was wünschst du dir für die Zukunft? Erstens?
Ich wünsche, dass wir bewusster mit der Umwelt umgehen. Man sollte wirklich nicht immer wieder Fleisch, jeden Tag Fleisch reinhauen.
Man sollte auch kein fettes Auto fahren, man sollte auch nicht Flugreisen unternehmen, man sollte...
Also mit dem Auto schließe ich mich nicht an, weil ich bin Autofetischist.
Naja, aber wir sind ja alle keine Übermenschen.
Ja, wir hoffen, dass die Autoindustrie jetzt endlich mal Autos produziert, die trotz PS-Stärke weniger Energie brauchen.
Also du wünschst dir, wie wir alle, dass wir mit unserer Umwelt, mit dem Klima einfach sorgsamer umgehen, dass da wirklich ein Wechsel stattfindet. Was noch?
Persönlich wünsche ich mir Gesundheit. Und dann gibt es noch einen dritten Wunsch. Ja, dass ich nochmal 3 Wünsche frei habe. Und die wünsche ich mir dann privat.
Errol. Man sollte dich jetzt sehen. Siehst du jetzt aus? Jetzt siehst du aus wie 29 mit dem spitzbübischen Grinsen im Gesicht. Ich bedanke mich bei dir für dein Erscheinen hier auf der blauen Couch. Vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, alles Gute mit all den Projekten, die du so vorhast. Privat natürlich auch.
Danke.
Und ansonsten, was du dir wünschst. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.